Lass uns über Politik reden. Der Podcast mit Anja Schöpe und Alexander Lorz.
Herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten, dass ihr das wieder mit dabei seid. Ich weiß immer nicht an der Stelle, siezen wir oder duzen wir unsere Hörer?
Wir haben uns darauf noch nie festgelegt.
Nein, wir haben auch noch nie uns das gefragt, ehrlich gesagt.
Ja. Ach, da ihr jetzt schon so lange zuhört, bleiben wir jetzt einfach dabei. Fühlt euch angesprochen, von welcher Form auch immer oder welche Form auch immer ihr bevorzugt.
Ich glaube, es ist eher so, dass ich immer irgendwie ein bisschen noch denke, es gehört sich das Sie. Inzwischen aber, wenn ich so an unsere Hörer denke, ich immer irgendwie im Du denke, weil das ist ja eine anonyme Gruppe, weil wir wissen ja in der Regel, außer wenn wir mal angesprochen werden, nicht wer das ist. So ein bisschen Daten gibt es eben über die Host-Plattform, wie viele das sind und so. Und wir freuen uns ja, dass wir stetig wachsen.
Ja, genau.
Aber es ist eine anonyme Gruppe und trotzdem stelle ich sie mir als die...
Trotzdem ist es schon fast so ein bisschen so Podcast-Familie.
Ja, auch wenn es eine Einbahnstraße ist, weil viel kommt natürlich nicht zurück, ist ja klar. Dass man sendet halt raus und kriegt in der Regel ja nicht irgendwie zu allem ein Feedback oder eine Antwort.
Ja, aber wir hoffen, dass trotzdem bei euch auch so eine Art von familiärem Gefühl vorhanden ist. Sonst würdet ihr wahrscheinlich auch nicht immer wieder einschalten.
Und wir hoffen, ihr hattet schöne Ostertage, weil Alexander, und diese Folge geht erst nach Ostern.
Ja, sie geht erst nach Ostern, aber noch ist nicht Ostern. Also wir nehmen sie vor Ostern auf, aber wir glauben, das können wir auch ohne ein allzu großes Risiko tun. Denn natürlich wollen wir heute über die Wahlen reden und die sind vorbei. Die Ergebnisse sind klar, das heißt, wir müssen auch nicht spekulieren, wie jetzt beispielsweise die künftigen Landesregierungen in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz aussehen werden. Das steht fest. Also von der Farbgebung her steht es fest. Natürlich zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht vom Kabinett oder von den einzelnen Inhalten. Und deswegen kann man auch schon ein Urteil abgeben über diesen Wahlmärz. Denn das war es ja eigentlich.
Wahlmärz, ich muss immer mal wieder denken, über welchen März reden wir gerade.
Ja, ich weiß, aber ich war jetzt gerade beim Ja.
Das im Kontext erschließt sich mir das meistens, welcher März ist oder welcher Buchstabe im März denn da drin steht. Ja, die zwei Landtagswahlen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und auch die Kommunalwahl in Hessen. Wir haben ja vor den Wahlen schon mal so in unserer Ausblickfolge gesagt, das ist halt das Wahljahr, eben im März und dann nachher nochmal im Herbst, September sind die, glaube ich, alle, die da noch anstehen. Also
genau. Rund
halbes Jahr später und jetzt ist halt diese erste Marathonrunde, der erste Block hinter uns. Wir sind noch in der Phase, wo so alles allgemein in den Diskussionstopf geworfen wird, wo auch immer. Also was sind die Ergebnisse genau, woran hat es gelegen, was sind Umfrageergebnisse und so. Das wird sich, wenn dann so nach Ostern und so weiter, das wahrscheinlich ein bisschen sortiert haben. Vielleicht ist es ja gerade deswegen ganz gut, dass wir beide ja immer mit der Brille unterwegs sein wollen. Wir gehen jetzt nicht jeder einzelnen Diskussionsschleife nach, weil das tun auch schon ganz viele andere, sondern
wir wollen ja auch nicht einfach wiederholen, was in allen Kommentaren am Wahlsonntagabend oder in den Tagen danach gesagt wird.
Was manchmal eine Herausforderung ist natürlich.
Wird sich auch nicht ganz vermeiden lassen.
Okay.
Aber wir wollen ja ein bisschen darüber hinausblicken.
Und dass wir uns einfach mal fragen, okay, was bleibt wichtig aller Voraussicht nach? Was ist das wirklich Wichtige an den Ergebnissen? Die beiden Landtagswahlergebnisse Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wenn wir die zusammen betrachten, was ist das im Kern Wichtige?
Also ich würde sagen, es ist vielleicht eine gewisse Ambivalenz. Das Resultat hat zwei Seiten. Das eine ist zunächst einmal, wir sehen schon ziemlich viel Stabilität, wenn wir ehrlich sind. Also viel mehr als dem Ganzen so gemeinhin zugeschrieben wird. Baden-Württemberg ist das krasseste Beispiel dafür. In Baden-Württemberg hatte ja schon eine grün-schwarze Koalition, wird sie jetzt behalten. Und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann sieht man ja, ich meine, Grün und Schwarz zusammen haben 60%. Also eine Zweierkoalition, die schon an der Regierung war, bekommt 60%. Das ist schon ein ziemlicher Vertrauensbeweis, mal ganz objektiv betrachtet, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen, und zwar in ihrer großen Mehrheit sagen, die haben das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, die können ruhig weitermachen. Rheinland-Pfalz, klar, da ist natürlich die Regierung abgewählt worden. Das hat insbesondere die FDP zu spüren bekommen, auch die SPD natürlich stark zu spüren bekommen. Wobei man aber auch bei der SPD nach den Umfragen ja sagen kann, das lag wohl nicht primär an ihrer Landesperformance, sondern da hat dann der Bundestrend durchgeschlagen. Das war natürlich etwas, womit Herr Özdemir in Baden-Württemberg nicht zu kämpfen hatte. Aber trotzdem, auch dort haben CDU und SPD, also ich sage mal, die natürliche Mehrheit, die sich jetzt gebildet hat, zusammen knapp 60% im Land, Parlament, sogar eine Zweidrittelmehrheit der Mandate, was sich natürlich dadurch ergibt, weil eben die meisten anderen rausgeflogen sind. Aber das sind zunächst einmal solide, stabile Ergebnisse. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die, dass man auch sehen muss, es gibt praktisch nur noch diese Koalitionsmöglichkeiten, dessen, was man früher große Koalition genannt hat, wobei in Baden-Württemberg die Grünen da an die Stelle der SPD getreten sind. Die SPD existierte ja praktisch nicht mehr. Es hat sich alles auf die Grünen fokussiert. In Rheinland-Pfalz ist das anders. Also ich meine, die Grünen haben natürlich ihre Stammwählerschaft, 7,5% oder was. Aber da fokussiert sich's im Wesentlichen auf die SPD, was eher so der normale Trend in Deutschland ist. Und aber außerhalb dieser Zweierkombinationen geht auch in Westdeutschland nicht mehr viel. Weil wir eben eine starke AfD haben, die jeweils immer so knapp unter 20% hängen bleibt, auch in Westdeutschland, weil es viele kleinere Parteien gibt, auch wenn davon viele die 5%-Hürde nicht schaffen. Wie gesagt, dann gibt es noch in Baden-Württemberg die SPD, in Rheinland-Pfalz die Grünen, die noch, ich sag mal, ein ordentliches Ergebnis so zwischen 5% und 10% haben und damit quasi noch so einen Farbtupfer ins Parlament bringen. Aber ansonsten ist das schon alles ziemlich zementiert gerade und es gibt sozusagen kein größeres Spektrum an strategischen Optionen gerade. Und das ist etwas, das ist natürlich auf Dauer auch nicht so gut, das wird wahrscheinlich auch nicht so bleiben, aber das ist gerade das Bild, was sich hier gibt, eigentlich ziemlich stabil, aber eindimensional stabil, wenn ich das mal so ausdrücken darf.
Du hast eben gesagt, dass ist jetzt halt auffällig, dass es eigentlich nur noch diese Zweierkonstellationen gibt und nur noch diese Koalition gebildet werden können. Und dann sagtest du, das wird auch wieder anders werden oder vermutlich auch wieder anders werden. Was meinst du damit? Also ist das könnte es ein Trend sein, dass wir in Richtung 4 Parteienparlamente uns entwickeln? Oder bist du eher der Ansicht, nee, wird wahrscheinlich nicht so sein?
Also wenn wir uns in diese Richtung entwickeln, dass die Zahl der Parteien in Parlamenten wieder schrumpft, dann wird es Verschiebungen zwischen diesen Parteien geben. Und zwar wahrscheinlich sogar ziemlich große. Weil dann die Menschen ja, wenn sie wirklich wollen, dass sich etwas ändert politisch, dann also schon auch eine ziemliche Welle produzieren müssen an Wählerstimmen in eine ganz andere Richtung. Aber das würde ich auch nicht als so sicher voraussetzen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir bei anderen Wahlen auch wieder diesen Trend zur Aufsplitterung stärker sehen werden. Das wird ja bei uns auch ein bisschen verzerrt, natürlich durch die 5%-Hürde, die wir haben, weil wenn sich zu viel aufsplittert, dann bleiben eben viele unter 5%. Und dann entsteht zwar ein Parlament mit wenigen Parteien, obwohl die Stimmen eigentlich doch auf viele aufgesplittert sind. Und natürlich kann man dann auch wieder bei den kleineren Parteien, können sich die Stimmen wieder so konzentrieren, dass die wieder über 5% kommen. In dem Moment kriegt man auch wieder neue Kombinationen. Ich glaube einfach nicht an Statik, auch nicht in der Politik. Dass man im Moment ja schon, so wie das bei diesen beiden Wahlen war, das Ergebnis eigentlich voraussagen konnte. Also wir haben sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz war völlig klar, welche Koalition rauskommt. Die einzige Frage, die offen war, wer der beiden Koalitionspartner ist stärker und stellt den Ministerpräsidenten. Und das ist ein Zustand, von dem ich mir nicht vorstellen kann, dass er auf Dauer bleibt.
Ich habe zwischendurch dann bei dieser 4-Parteien-Entwicklung oder diesen Ergebnissen gedacht, bisschen vielleicht wie in den Ende 70er, 80er Jahren, als wir noch die Zeiten hatten, wo quasi die FDP der Kanzlermacher war und als kleine Partei eigentlich letztlich immer bestimmen konnte, wer denn nun. Und ansonsten eben dann jeweils CDU oder SPD und als die Grünen dazu kamen, dann halt die normal da mit dabei waren. Ich rede jetzt natürlich von der Zeit vor der Wiedervereinigung, dass das ganz normal war, dass wir halt 3 oder 4 Parteien hatten und das eigentlich eine völlig vertraute Welt ist, die wir jetzt hier irgendwie erleben. Aber ich höre bei dir raus, nee, so ist es nicht, weil die Landschaft an sich ist ja eine völlig andere.
Ja, Worin der Unterschied zu dem Parteiensystem Ende der 70er, Anfang der 80er liegt, ist, wir hatten die FDP halt auch als Funktionspartei. So hat man sie auch ja ganz offiziell bezeichnet, die eben genau wie du sagst, die Funktion hatte, im Zweifelsfalle zu entscheiden, wer die Mehrheit hat. Und das war ein wesentlicher Teil auch, ich sag mal, ihrer Identitätsstiftung, ihrer Daseinsberechtigung. Aber er beruhte natürlich darauf, dass die FDP grundsätzlich genauso gut mit der Union wie mit der SPD koalieren konnte. Es war eine Frage, wie sie gerade weltanschaulich ausgerichtet war, wie die anderen gerade ausgerichtet waren, wie vielleicht auch vor Ort in Bundesländern die Situation war, dass sie mal mit denen gegangen ist. Aber es war immer klar, und sie wurde auch gewählt für diese Funktion. Sie wurde gewählt von vielen Menschen, die damals sagten, ich will keine absolute Mehrheit, weder von Union noch von SPD, obwohl ich eigentlich vielleicht der einen oder anderen zuneige. Ich wähle mal FDP, die wird dann mit meiner eigentlichen Lieblingspartei zusammengehen, aber dann ist das alles so ein bisschen abgemildert, koalitionär, und so will ich es haben. Und auch das ist weg, und deswegen, ich meine, ist die FDP im Moment so in einer Art Todesspirale. Ich bin mal sehr gespannt, ob sie da wieder rauskommt. Ich würde sie ja auch eigentlich wünschen. Weil ich finde, organisierter Liberalismus sollte in Deutschland eine Heimat haben. Also deswegen betrachte ich das schon mit mindestens einem weinenden Auge. Aber Teil der Problematik der FDP ist, dass sie diese Funktion verloren hat. Im Moment wird sie praktisch nirgendwo mehr zur Mehrheit gebraucht. Sie stört eigentlich eher, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, bei der Mehrheitsgewinnung. Weil sie einfach einen zusätzlichen Faktor reinbringt, der die Sache komplizierter macht, ohne dass sie am Ende aber für die Mehrheit entscheidend ist. Und man sieht, dass da ein wesentlicher Teil eben auch der Motivation von Wählerinnen und Wählern zu sagen, ich wähle mal FDP als ne, Korrektiv, als Abmilderung, wie auch immer, um einfach noch ein anderes Element in der Regierung zu haben, das fällt weg.
Oder auch Zweitstimmenkampagnen,
die gab es ja. Also genau, da gab's ja durchaus die Zweitstimmenkampagne beruht. Und stattdessen haben wir ja eher extreme Parteien im Parlament. Also die Linkspartei haben wir jetzt noch nicht gesehen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das wird aber wahrscheinlich im Osten wieder anders sein. Extreme Parteien werden natürlich nicht wegen ihrer Funktion gewählt, sondern eben als Antipoden. Aber sie verengen das Spektrum der politischen Möglichkeiten.
Wird auch spannend, welche Art von Menschen sich in der FDP jetzt positionieren, bereit erklären und wirklich dann wieder in die Sichtbarkeit kommen. Weil ja dieser Charakter, diese Rolle der Partei ja auch eine bestimmte Art von Menschen angezogen hat. Die FDP war ja mal eine Partei, wenn du wirklich in verantwortungsvolle Positionen wolltest und mal vorausgesetzt, du kannst dich mit der Programmatik identifizieren, das setze ich jetzt mal immer voraus, dann ist das natürlich das ideale Feld gewesen. Weil eine kleine Partei hat ja wesentlich weniger verdichtet Strukturen, zig Leute, die das auch wollen. Du kommst also, die Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst, wenn du das auf dem Kasten hast, dass du an die Spitze kommst, ist ja wesentlich größer in einer kleinen Partei. Und dann auch noch in einer Partei, die so lange in dieser Funktion war und damit als kleine Partei auch regelmäßig ja Spitzenämter vergeben konnte. Das ist ja alles weg.
Ja.
Und damit würde ich sagen, dann zieht es vielleicht auch eine andere Art Charaktere an, wenn der FDP es wieder schafft. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall nicht mehr mit dem Versprechen, bei uns, also ohne dass es so ausgesprochen wurde vielleicht, aber bei uns könnt ihr diese Wege gehen, weil das ist einfach nicht mehr der Fall.
Ja. Das ist richtig. Und trotzdem meine ich eigentlich, es müsste genug Wählerinnen und Wähler geben, die sich auch von der spezifischen weltanschaulichen Bild der FDP angesprochen fühlen müssten. Aber es muss natürlich auch glaubhaft verkörpert werden. Das ist halt der alten neuen Führung, so lange war die ja gar nicht am Ruder, einfach nicht gelungen. Und mir fällt es auch schwer, im Moment jemanden zu sehen, dem das gelingen kann. Aber vielleicht taucht noch ein Phönix aus der Asche auf, der die FDP an dieser Stelle rettet. Wie gesagt, ich würde es mir eigentlich wünschen für die politische Landschaft in Deutschland.
Nochmal zurück zu dem Signal der Stabilität, das von den Ergebnissen der Landtagswahlen ausgeht. Die Mobilisierung von Nichtwählern, finde ich, ist auch irgendwie etwas, was in Richtung Stabilität Signale setzt. Und zwar Stabilität unserer Demokratie. Weil das ja nicht passiert wäre, wenn die Demokratie quasi so wirklich kurz vorm Abgrund stehen würde. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt so viele Nichtwähler oder dass die Wahlbeteiligung doch ein ganzes Stück wieder gestiegen ist, auch wenn sie jetzt noch nicht historisch hoch geworden ist. Aber wieder der Trend wieder ein anderer ist, dass das alles welche sind, sagen, jetzt will ich mal richtig auf Krawall und ich gehe jetzt dahin, damit ich denen das mal zeige. Also viele haben die AfD gewählt von den Nichtwählern, aber auch nicht wenige CDU und auch Grüne haben davon profitiert. Deswegen komme ich drauf, ist es ein, wenn vielleicht auch noch verhaltenes und kleines, aber doch ein deutliches Zeichen, dass unsere Demokratie nicht so unstabil und so gefährdet ist, wie wir vielleicht manchmal gedacht haben?
Ja, also die Gesellschaft ist auf jeden Fall deutlich politisierter, als sie das vor einigen Jahren war. Wir hatten ja so in den 10er-Jahren eigentlich so eine Phase, wo eigentlich viele Menschen auch eher so unpolitisch unterwegs waren. Wir uns wirklich auch Sorgen gemacht haben, auch in den Parteien, über Nachwuchs und eben über sinkende Wahlbeteiligung. Das ist im Moment ganz anders. Politik bewegt die Menschen. Ich meine, es ist ja auch genug los da draußen. Und steigende Wahlbeteiligung ist immer ein gutes Zeichen für das demokratische Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, selbst wenn die Stimmen dann zu Parteien gehen, die wir eigentlich lieber nicht da sehen würden. Aber das ist dann wenigstens offen. Und ich setze mich auch lieber dann von mir aus auch mit einer AfD im Parlament auseinander und auch gerne hart auseinander, als dass da so ein diffuses Gefühl der Unzufriedenheit unter einem Haufen von Nichtwählern herumwabert, die ich gar nicht erreichen kann. Da habe ich jemanden vor mir, der auch den Gegensatz verkörpert, den kann ich annehmen, da kann ich eine Auseinandersetzung damit führen und damit bin ich dann im demokratischen Meinungskampf drin. Also ich finde auch, das ist auf jeden Fall eine hoffnungsfrohe Entwicklung, auch wenn, wie gesagt, das Ergebnis in Prozenten an der einen oder anderen Stelle wehtut.
Gut, aber man kann nicht Politisierung der Gesellschaft befürworten und dann sagen, aber nur mit den Ergebnissen, die mir gefallen. Ohne es dir zu unterstellen, aber manchmal hatte ich so den Eindruck, dass bei den Statements, naja, wenn die alle dann jetzt kommen, die Nichtwähler und AfD wählen, dann können sie auch zu Hause bleiben. Das ist vielleicht menschlich verständlich, aber
das ist wie bei dem alten Sponti-Spruch, ne? Jeder hat ein Recht auf meine Meinung.
Ja, auch schon hörte, das ist
richtig. Genau.
Es wird viel um so eine Wahl herum und unmittelbar danach und auch noch eine ganze Weile danach über wahlkampfstrategische Dinge gesprochen. Ich denke dann manchmal, ja, für eine Partei ist das wichtig, zu reflektieren, was hat geklappt, was nicht, warum, was haben wir falsch gemacht und so. Aber vielleicht ist es auch alles ein bisschen krass, worum sich das in den öffentlichen Medien dann, öffentliche Medien, gibt es auch nicht öffentliche Medien? Nein, also in der Öffentlichkeit irgendwie drum dreht. Vielleicht kreisen wir uns dann auch manchmal in den Diskussionen ein bisschen zu viel um diese wahlkampfstrategischen oder parteipsychologischen Dinge, die ich dann manchmal, also wo ich das auch mal bezeichnen möchte, weil es nicht, ja, es geht darum, wie reagiert jetzt ein Spitzenpolitiker, was macht das mit den Menschen, sind die sehr, sehr geknickt, sind sie total entsetzt, freuen sie sich und so. Das ist ja auch menschlich, das möchte man ja auch sehen, das soll ja auch klar werden, dass das Menschen sind, die dahinter sind. Aber dieser Überhang, habe ich den Eindruck, dass es sich in der Diskussion, in der Auswertung, in den Fragen auch der Journalisten und so um diese strategisch-psychologischen, auf die Partei bezogenen Dinge dreht. Da würde ich dich gerne fragen, oder da frage ich dich jetzt, was davon ist wirklich wichtig?
Auch da halten die beiden Landtagswahlen interessanterweise sehr unterschiedliche Lektionen bereit. Also wir haben uns ja auch schon öfters darüber unterhalten, dass es schon ein Problem ist, die hohe Volatilität, also dass immer mehr Menschen sich erst kurz vor einer Wahl entscheiden und sich dann natürlich von Augenblicksstimmungen oder Momentaufnahmen beeinflussen lassen, die jetzt nicht unbedingt was über die kommenden oder auch die vergangenen 4 oder 5 Jahre Regierungszeit aussagen. Das macht sich dann meistens an Personen fest, weil es natürlich immer schöner und einfacher ist, sich an Personen aufzuhängen, mit denen man sich entweder identifiziert oder die man total ablehnt. Nirgendwo können sich Menschen so gut echauffieren wie an dieser Stelle. Aber wenn wir die beiden Landtagswahlen betrachten, dann sehen wir, Baden-Württemberg war eine klare Personenwahl. Also ich meine, diese Wahl haben eigentlich nicht die Grünen gewonnen, schon gar nicht die Grünen im Bund, sondern die hat Cem Özdemir gewonnen. Manuel Hagel konnte ihm an einer bestimmten Stelle einfach nicht mehr genug entgegensetzen. Ist ja nun auch noch sehr jung, war sein erster Wahlkampf. Özdemir ist ein alter Hase, also ne, das ist alles erklärbar. Aber es war eine klare Personenwahl. Rheinland-Pfalz war überhaupt keine Personenwahl. Rheinland-Pfalz war eine inhaltliche oder programmatische Wahl. Denn wir haben ja gesehen, die Rheinland-Pfälzer waren mit ihrem Ministerpräsidenten eigentlich durchaus zufrieden, aber nicht mit der Regierung. Nicht mit der Regierungsarbeit und nicht mit den Parteien, die die Regierung getragen haben, ja alle drei erheblich verloren haben. Also Rheinland-Pfalz war wirklich die Wahl für einen Richtungswechsel. Baden-Württemberg war die Wahl, wir wollen ja nicht so weitermachen, aber mit einer anderen Person, wir suchen uns die Person aus. Und Rheinland-Pfalz war ein inhaltlicher Richtungswechsel. Und das zeigt, und das finde ich eigentlich auch ein hoffnungsfrohes Zeichen, dass eben auch nicht mehr darauf ankommt, wer jetzt irgendwie so am nettesten rüberkommt oder den schönsten Eindruck am Bildschirm macht oder die beste Social-Media-Kampagne oder so, sondern dass es auch noch so Hard Facts gibt, also harte politische Überlegungen, Festlegungen, Feststellungen, die auch eine solche Wahl nach wie vor entscheiden können. Und auch da wird es interessant sein zu beobachten, wie die nächsten Wahlen ausgehen, ob das mehr Stimmungs- und Persönlichkeitswahlen sind oder ob das zum Teil auch wieder inhaltliche, programmatische Wahlen werden.
Ist das dann in der Essenz nicht etwas, was in der Demokratie irgendwie immer so ist? Es gibt halt den Personenfaktor, es gibt die Inhalte, um die es geht, gibt Einflüsse aus anderen Bereichen, also zum Beispiel Bundeinflüsse auf Landtagswahlergebnisse oder andere Landtagswahlen, die davor stattgefunden haben, oder weltpolitische Lage, Menschen sind in Angst und das beeinflusst. Ist das nicht eigentlich immer so? Und halt immer die spannende Frage, was überwiegt gerade dann, wenn halt die nächste Wahl ansteht?
Ja, aber wir sehen das halt selten innerhalb von 14 Tagen diametral entgegengesetzt in zwei noch dazu benachbarten Bundesländern. Das finde ich schon eine spannende Beobachtung einfach an dieser Stelle. Und deswegen sage ich auch, mal sehen, wie das sich in den nächsten Wahlen so ausspielt, ob sich da irgendein Trend erkennen lässt. Im Moment stehen da wirklich zwei sehr unterschiedliche Wahlentscheidungen nebeneinander. Und wir hatten eigentlich, wenn wir auf die vergangenen Wahlen zurückblicken, hatten wir es eigentlich meistens eher mit Stimmungs- und Persönlichkeitswahlen zu tun. Jedenfalls so auf der Länderebene. Und deswegen finde ich das schon interessant, dass Rheinland-Pfalz hier wieder ein ganz anderes Signal gesetzt hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es von Dauer ist, aber es spricht jedenfalls dafür, dass es nicht den einen einfachen Trend gibt, wo man sagt, ah ja, das entscheiden die Leute in Zukunft immer nach Kampagne und Gesicht und
das definitiv
Wahlfarbe nicht, ja. Und so weiter.
Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich dann dir und anderen dann Politikern zuhöre, dass ihr einfach versucht, irgendwie eine Kausalität in etwas zu bringen, was einfach keine vollständige Kausalität zulässt. Weil ihr natürlich, das ist ein Riesenaufwand, ja, so ein Wahlkampf und Strategie, und nicht nur das Geld, das das kostet, sondern wie machen wir das, worauf setzen wir, was hat am meisten Erfolg? Das ist natürlich immer ein bisschen Wetten auf die Zukunft. Und so kommt es mir manchmal vor, auch diese ganzen Fragen, Antworten, Diskussionen, dass es genau darum geht, eine hundertprozentige Kausalität in etwas zu bringen, was einfach schlichtweg keine zulässt.
Ja, aber wir Menschen denken nun mal in Kausalzusammenhängen, dass auch wenn wir draußen irgendwelche naturwissenschaftlichen Phänomene beobachten, versuchen wir immer einen Kausalzusammenhang herzustellen. Mit so Dingen wie Chaostheorie und Ähnlichem, was ja mittlerweile alles naturwissenschaftliche, also harte, nicht bloß Theorien, sondern wirklich auch belegte Anschauungen sind. Ich gebe mich jetzt nicht auf ein Feld, von dem ich nichts verstehe. Aber das ist kontraintuitiv. Menschen neigen dazu normalerweise immer, vor allem, wo wir gerne in linearen Kausalzusammenhang denken. Ursache, Wirkung, alles klar. Und wenn ich die Wirkung nicht will, dann muss ich irgendwie die Ursache bekämpfen oder ich muss den Wirkungszusammenhang unterbrechen oder wie auch immer. Das ist schön und einfach und ist ja auch logisch. Aber wie du sagst, das funktioniert halt nicht immer. Und dann müssen wir mit der Situation, wenn sie komplexer wird, haben wir dann zu kämpfen.
Ich habe ja auch vollstes Verständnis dafür. Das war keine Kritik. Also innerhalb dieser Parteienlogik und auch der demokratischen Logik wird ja nach der Fähigkeit, solche Kausalität zu erkennen und dann auch umzusetzen, Erfolg vergeben.
Du darfst jetzt allerdings auch nicht die Statements, die natürlich öffentlich verbreitet werden, für die Analysen nehmen, die hinter den Kulissen stattfinden. Also gerade in diesem Fall, wenn jemand gewonnen hat und sich natürlich dann draußen hinstellt und sagt, wow, alles richtig gemacht und super, ne, und Jubel und überhaupt, das ist natürlich so ein bisschen auch für die eigene Seele, für die Seele der Partei, also ich sag mal ganz platt, so doof sind wir alle nicht. Natürlich wird im Hintergrund trotzdem analysiert, okay, was waren die Faktoren und was hätte uns eigentlich auch vom Gleis werfen können, wenn nicht die anderen Faktoren überwogen hätten. Also so viel Differenziertheit ist in der politischen Analyse schon dabei.
Das glaube ich dir sofort und ist gar kein Widerspruch, weil ich auch so begonnen habe, es dreht sich so viel um parteistrategische und psychologische Dinge in den Diskussionen, die letztlich eigentlich für uns Wähler, wenn ich mir, was habe ich davon, außer dass es unterhaltsam ist oder dass man sich drüber aufregen kann und das wörtlich nehmen kann oder auch nicht, letztlich nicht viel bringt. Ich verstehe die Dynamik, warum das entsteht, aber eigentlich kann man 50% von dem, was da so an Statements eingeholt wird, ersatzlos streichen, weil der Fragende weiß, das bringt nicht viel und der Antwortende auch.
Naja, das ist ein bisschen wie nach einem Fußballspiel, ne?
Genau.
Also, muss auch mal. Ja, warum haben Sie das Tor nicht getroffen? Ja, verflixt nochmal, weil ich irgendwie den Fuß nicht richtig an den Ball gebracht habe oder weil ich einen Schritt zu spät war oder weil die verdammte Flanke zu viel Drall hatte oder was auch immer.
So ist es.
Ja, und du denkst dir immer, du guckst als Zuschauer drauf und sagst, ja, das habe ich jetzt irgendwie auch so gesehen. Also dieses Statement bringt mich jetzt nicht wirklich weiter, auch wenn es aus eigenem Erleben kommt. Ja, klar, so betrachtet könnte man sich auch die Interviews nach dem Fußballspiel sparen und lieber dann die Taktikanalysen der Trainer, die dann niemand mehr kennenlernt, die dann nach Tagen im Hinterzimmer nach ausgiebigem Studio der Videoaufzeichnungen erstellen. Das wäre eigentlich dann das Interessante, aber das eignet sich halt nicht für die öffentliche Präsentation und ehrlich gesagt, es macht doch Spaß.
Das ist schön. Nur es geht ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Will ja auch nicht sagen, das soll es alles nicht geben und das schadet ja auch weiter nicht. Und man muss es sich auch nicht angucken. Aber beim Sortieren, was wir ja mal ein bisschen versuchen, was ist wirklich wichtig, was bleibt, was wird auch noch mittelfristig uns beschäftigen, gehört das halt nicht mit da rein. Ich habe mir gerade gedacht, wow, wann erleben wir das, dass auch ein Politiker mal sagt, wie es ja, du kennst dich da besser aus, wer das war. Aber beim Fußball gab es ja manchmal auch, hey, können wir diese Scheißfrage jetzt sein lassen, das kann doch wohl nicht wahr sein, ich stehe hier, ne? Und natürlich sind wir, ne? Und ich bin hier durchgeschwitzt und so, ich komme gerade vom Platz und jetzt stellst du mir hier diese Scheißfrage. Entschuldigung, ja, das kann ich mir in der Politik gar nicht vorstellen, aber vielleicht wäre es die ehrlichste Variante.
Ja, gut, klar, das trainieren wir natürlich. Dass wir nicht so reagieren, obwohl es durchaus menschlich wäre.
Das wäre unterhaltsam.
Das ist jetzt nicht das, was Fußballspieler so als allererstes trainieren. Das sollen sie ja auch nicht. Und die sind natürlich, wenn sie vom Platz kommen, auch noch mindestens so voller Adrenalin wie ein Politiker am Wahlabend auch. Also das muss halt dann auch irgendwie raus.
Zu diesen Statements. Es ist ja nicht so, dass die aktiven Politiker dann jeweils in dem Wahlkampf die Ergebnisse auch erst um 18 Uhr bekommen. Ist ja so, dass schon im Laufe des Nachmittags durch diese Umfrageinstitute, nennen die jetzt mal so, an die Parteizentralen, ist das richtig?
Mhm.
Die Ergebnisse dieser Befragung, die ja unmittelbar vor, nach, neben, im, nee, im dürfen sie nicht, aber Wahllokal, dass sie das schon mitteilen.
Mhm.
Was ist deine Erfahrung? Wie verlässlich ist das, was dann als Ergebnis schon am Nachmittag an die Parteien geht, an die Presse auch? Weiß ich gar nicht. Weißt du das, ob die auch an die Presse gehen, diese Ergebnisse?
Ja, ja, die gehen auch an die Presse, klar. Natürlich mit entsprechender Vertraulichkeit. Also
ja.
Wer das jemals rausgeben würde, der hätte die auch zum letzten Mal diese Zahlen
bekommen. Na, das würde das Ganze ja auch, die ganze Logik ja auch ins Wanken bringen.
Natürlich.
Weil es geht ja darum, jetzt nicht irgendwas unter der Decke zu halten, sondern es geht ja darum, die Wählenden nicht zu beeinflussen.
Genau, es geht darum, dass die Wahlhandlung bis zum Schluss der Wahllokale unbeeinflusst
bleiben. Deswegen darf ja an dem Tag auch kein Wahlkampf mehr gemacht werden, ist ja auch ein Stück vorher Schluss, damit zumindest dieses Zeitfenster ohne irgendwelche öffentliche Bearbeitung dann gewählt werden kann. Meine Frage, was ist deine Erfahrung? Wie verlässlich im Vergleich dann zu den Ergebnissen, die dann wirklich kommen, sind diese Ergebnisse, die da am Nachmittag schon übermittelt werden?
Naja, ungefähr so verlässlich wie die 18-Uhr-Prognose, die ja auch aus diesen Nachwahlbefragungen erstellt wird. Also wie gesagt, die Prognose kommt genauso aus den Nachwahlbefragungen wie diese Rohdaten, die am Nachmittag eintreffen. Und erst die erste Hochrechnung beruht dann auf den tatsächlich abgegebenen Stimmen. Wobei die 18 Uhr Prognose trotzdem schon genauer ist, weil da einfach schon die Ergebnisse von verschiedenen Nachwahlbefragungen ineinander fließen und schon erste Berechnungen angestellt werden, wie wahrscheinlich dieses oder jenes ist. Also deswegen ist das am Nachmittag noch ungenauer als das, was dann um 18 Uhr aus diesen verschiedenen Nachwahlbefragungen generiert wird. Aber es gibt einem meistens einen gewissen, es lässt einen gewissen Trend erkennen. Wobei ich aber durchaus mal gerade für Rheinland-Pfalz feststellen kann, also der Trend, dass die CDU am Ende 5 Prozentpunkte vorne liegt, der war am Nachmittag überhaupt nicht erkennbar aus den Daten.
Also ist schon was dran, wenn dann verständnisvoll gesagt wird, ja Leute, was erwartet ihr auch? Um 18 Uhr kommt so ein Ergebnis und um 18.03 Uhr soll man irgendwie was Substanzielles sagen. Da ist schon was dran.
Also da ist absolut was dran. Nun gibt es natürlich Ergebnisse, die sind so klar um 18 Uhr. Man kennt die Fehlertoleranz auch bei der Prognose. Das können 2-3 Prozentpunkte sein, aber das können nicht 5-10 Prozentpunkte sein. Mhm. Also deswegen war zum Beispiel auch in Rheinland-Pfalz schon klar, als in der Prognose, glaube ich, die CDU 3 Prozentpunkte vorne lag, das wird höchstwahrscheinlich nicht mehr kippen. Mhm. Wenn es so 1 oder 1,5 Prozentpunkte sind, dann weiß man es nicht. Und so lassen sich ja auch die Politiker in aller Regel ein, weil das ist die Erfahrung von vielen Wahlen natürlich. Man weiß ungefähr, man hat ungefähr ein Gefühl dafür, wo könnte sich noch was drehen und wo ist eigentlich das Rennen gelaufen.
Lass uns jetzt noch einmal auf die Kommunalwahl in Hessen schauen, bevor ich dich dann noch mal in Bezug auf die längerfristigen Bedeutungen dieser zwei Landtagswahlen für die Bundesentwicklung dann noch fragen möchte. Ist es bei der Kommunalwahl auch so, dass solche Befragungsergebnisse rund um Wahllokale vom Nachmittag irgendwie gesendet werden oder ist das völlig offen?
Nein, das ist völlig offen, weil dort die kommunalen Besonderheiten einfach zu sehr ins Gewicht fallen. Da kann man keine vernünftige repräsentative Prognose aufbauen.
Und die Ergebnisse jetzt in Hessen, was ist so das wirklich Wichtige am Ergebnis, wo du sagst, so, das geht jetzt auch mal, also hat auch Bedeutung über diese Diskussionsphase und auch ein bisschen spaßige Phase, der wir diskutieren mal alles Zeit hinausgeht.
Also auch aus Hessen kam ganz klar die Botschaft, ich sag mal, der Stabilität bei den Ergebnissen der Großen. Also das kann man eigentlich sagen, das lag durchaus im Trend von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Kam uns in diesem Falle als der größeren Regierungspartei auch zugute. Natürlich sind Kommunalparlamente sehr viel zersplitterter als Landesparlamente. Das liegt einfach an der fehlenden 5-Prozent-Hürde. Und die Menschen wissen auch, dass sie bei der Kommunalwahl tatsächlich auch kleine Parteien wählen können und ihre Stimmen nicht verloren gehen. Also unterhalb einer gewissen Grenze gehen sie natürlich verloren. Ich meine, einen Sitz muss ich wenigstens hinkriegen. Aber ich kann eben mit viel, viel weniger Stimmen auch schon eine Stimme in der Kommunalpolitik haben, als das etwa bei Landes- oder Bundestagswahlen der Fall ist. Und deswegen ja, Stabilität, also bei den großen Kräften schon. Aber natürlich trotzdem eine wesentlich stärkere Zerfaserung, Zersplitterung als bei Land- oder Bundestagswahlen, ist aber völlig normal. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass ganz viele gerade der kleineren Parteien überhaupt nicht mehr in allen Kommunen antreten. Also CDU und SPD sind ja eigentlich die einzigen Parteien, die noch in nahezu allen Kommunen antreten. Selbst wir schaffen es nicht mehr in jeder Kommune, aber in nahezu allen Kommunen und alle anderen Parteien decken zum Teil wirklich nur noch einen mehr oder weniger geringen Anteil an Kommunen ab. Und das verzerrt natürlich auch das landesweite Ergebnis.
Zum Abschluss. Situation, Schicksal, Lage, Zukunft der SPD. Ich weiß, du bist ein CDU-Politiker, schon klar. Aber wir sind ja dabei, was sind wichtige Dinge, die bleiben werden, die sich jetzt gezeigt haben und die einfach Einfluss haben werden. Und dieser Absturz der SPD in Baden-Württemberg und das schmerzliche, sehr schmerzliche Ergebnis in Rheinland-Pfalz wird ja jetzt quasi als Todeszone. Das Wort wird auch nicht verwendet, aber so kommt es mir vor. Und das wird natürlich Auswirkungen haben. Welche?
Ja, also von der Todeszone ist die SPD Gott sei Dank noch weit entfernt. Und ich sage auch ausdrücklich, es ist auch gut so. Denn wir brauchen Ich meine, so gerne ich natürlich als Unionsmensch sagen würde, also eigentlich können doch alle zu uns kommen, aber wir kennen Gesellschaft, Demokratie gut genug, um zu wissen, man braucht auch eine große demokratische Gegenkraft. Also die darf immer gerne kleiner sein als wir, aber wenn sie nicht existieren würde, wäre es nicht gut. Weil man kann einfach nicht immer alle Menschen zufriedenstellen, und wenn es keine demokratische Alternative gibt, dann laufen die Menschen zu extremen Alternativen, und das wollen wir alle nicht. Also deswegen, Gott sei Dank gibt es die SPD auch weiterhin, es wird sie auch weiterhin geben, sie wird auch weiterhin eine starke Partei sein, aber sie ist natürlich jetzt in einer schwierigen Selbstfindungsphase, das ist man immer nach, wenn man zwei solche Klatschen kassiert hat. Ich kann nur hoffen, dass sie die meiner Ansicht nach richtigen Schlüsse daraus zieht, aber das ist jetzt ein schwieriger innerparteilicher Prozess. Ich bin froh, dass wir ihn als CDU, als Union gerade nicht durchmachen müssen. Wir hatten solche Prozesse auch schon, wir hatten solche Phasen auch schon, also kennen das alles. Das ist kein schöner Zustand, aber manchmal natürlich auch erforderlich, eben damit sich eine Partei häutet und anders wieder rauskommt, als sie in solche Wahlen reingegangen ist.
Ich bin gespannt, wie sich auf Bundesebene die CDU jetzt die nächsten Monate auch in der Konstellation verhalten wird, weil so ganz raus ist die CDU da ja nicht, weil es ja schon da auch um die Frage geht, wie weit können wir gehen, um der SPD irgendwie mit durch den Weg zu helfen, im Eigeninteresse, weil sie einfach gebraucht wird, um eben jetzt wirklich Ergebnisse zu liefern und es nicht wirklich eine Alternative anbietet.
Wir brauchen in der Tat eine stabile, durchaus auch eine selbstbewusste, im gesunden Sinne selbstbewusste SPD, die einfach als Partner zur Verfügung steht für eine gute und vernünftige Politik, die sie sicherlich anders akzentuiert als wir, aber daraus besteht dann eben eine Koalition, dass man sich zusammenfindet. Also ja, du hast völlig recht, wir müssen ein Interesse daran haben, dass das Ganze zu einem Ergebnis führt, mit dem die Partei sich dann auch identifizieren kann und mit dem sie dann auch den notwendigen weiteren politischen Kurs gemeinsam mit uns gehen kann.
Es wird spannend sein, zu erleben, ob das bedeutet, dass, obwohl er das niemals wollte, Friedrich Merz den Merkelweg geht und er auch hinterher in den Verdacht kommt, in den Vorwurf vielleicht, immer mehr sozialdemokratische Politik zu machen.
Tja, das ist sozusagen unser schwieriger Balanceakt, ja. In der Tat.
Tanzt du mit jemandem, ohne mit ihm zu tanzen?
Ja.
Ohne, aber, dass jemand sagt, du hast mit ihm getanzt.
Aber das ist das Wesen jeder Koalition. Man muss dem anderen auch Raum geben. Man muss auch auf Rheinisch würde man sagen, muss auch Jönne können. Und trotzdem darf man natürlich seine eigene Identität dabei nicht preisgeben. Man muss schon auch klar machen, wofür man selber steht. Und gewisse Dinge sind dann auch unverhandelbar. Das gilt aber für die andere Seite auch. Und das ist das Wesen des demokratischen Kompromisses, der demokratischen Verbindung, dass man trotzdem einen Weg zueinander findet. Und das ist genau das, nämlich, was die extremistischen Kräfte nicht können.
Das ist der Meister der Balance, mit dem ich so gerne diesen Podcast mache, weil er so ist, wie er ist. Okay, jetzt haben wir hoffentlich einen hilfreichen Blick, nicht nur für uns beide, sondern für euch alle da draußen auf die Ergebnisse geworfen, soweit es uns möglich war. Das ein bisschen sortiert, was ist wirklich wichtig, was nicht. Und wir wünschen eine gute Zeit bis zum nächsten Mal.
Genau, alles Gute bis dahin.